Wir wollen jetzt mal den ersten Teil nutzen, um uns innerlich auf Jesus auszurichten. Und ich würde gern Dagmar nach vorne bitten, dass du uns aus Psalm 63 8 Verse vorliest.
Ein Psalm mit David verbunden, damals als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Leib schmachtet nach dir im trockenen Land. Er lechzt nach Wasser, aber es ist keines da. So halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum. Ich will deine Kraft und Herrlichkeit erfahren. Ja, deine Güte bedeutet mir mehr als das Leben. Meine Lippen sollen dich dafür loben. So will ich dich preisen mein Leben lang. Mit deinem Namen auf den Lippen erhebe ich meine Hände zum Gebet. Wie von Speise und Trank wird meine Seele satt. Lauter Jubellieder kommen von meinen Lippen. Oft habe ich auf meinem Lager an dich gedacht. Eine Nachtwache um die andere habe ich über dich nachgedacht. Du bist es gewesen, der mir geholfen hat. Im Schatten deiner Flügel preise ich dich.
Der Psalm ist von David, dem berühmtesten König der Juden, ungefähr 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. König vom Volk Israel, und er war in der Wüste Juda. Das ist eine Begebenheit, eine richtige Geschichte, die finden wir im 2. Samuel-Buch. Da gab es von Davids Sohn Absalom einen eigenen Putsch gegen seinen Vater. Absalom hat sich Anhänger gesucht und die Hauptstadt übernommen, ist nach Jerusalem eingedrungen, und David ist mit seinen Soldaten, seiner Leibwache und seinen Freunden geflohen in die Wüste Juda. Und dann mussten sie noch weiter über den Jordan, um nicht getötet zu werden. In dieser tiefen Not und auch der wirklich körperlichen Bedrohung hatte David nicht in erster Linie Sorge um sein Leben, sondern er hatte Sehnsucht nach Gott. Das finde ich so faszinierend. Du bist mein Gott, den ich suche. Sein Körper hatte Durst, es war ja warm und heiß und trocken in der Wüste, und seine Seele hatte Hunger nach Gott. Da steht, meine Seele dürstet nach dir, mein Leib schmachtet nach dir. Und dann betet er, zum Beispiel diesen Psalm. Und wir können da weiterlesen in Vers 6, wie von Speise und Trank wird meine Seele satt. Also er hatte dieses Gefühl, es ist etwas gestillt in ihm. Die Sehnsucht nach Gott ist gestillt. Viele von uns kennen so Notzeiten, Bedrängnisse oder auch Existenzängste. Suchen wir dann Jesus? Suchen wir woanders Hilfe? Kennen wir solche Sehnsucht nach Gott, egal ob es uns gut oder schlecht geht? Kennt ihr das, morgens aufzustehen und es gar nicht erwarten zu können, bis ihr endlich Bibel lesen könnt, bis ihr beten könnt, auf Gott hören, dass da so eine Freude ist und Erwartung und man kommt leicht aus dem Bett? Das ging mir nicht immer so und es geht mir jetzt auch nicht jeden Tag so. Es gab auch Phasen in meinem Leben, da hatte ich morgens Mühe. Da war das Bibellesen langweilig oder ich war zu müde. Und oft hatte ich auch das Gefühl, ich habe alles schon gehört, schon mal gelesen, dann schaltet so der Kopf ab. Und das hat mich genervt, weil ich ja wusste, Bibellesen gehört so dazu und ich wollte, dass das Spaß macht. Ich wollte, dass es interessant ist und dass ich auch Gottes Stimme merke. Und da war es mir so ein Anliegen, dass sich das ändert. Ich wusste aber nicht richtig, was ich machen kann, und ich denke, der wichtigste Schritt war, dass ich Gott dort um Veränderung gebeten habe. Ich habe einige Wochen gebetet. Ich tue das immer wieder, wenn ich merke, das schläft so ein, meine stille Zeit morgens. Oder ich habe mal weniger Freude am Beten oder am Bibellesen. Dann bete ich dafür, dass es mir wieder Freude macht. Zum Beispiel, schenk mir wieder Leidenschaft fürs Bibellesen. Schenke mir Freude am Beten. Lass unsere Beziehung intimer werden, Jesus. Begegne mir. Oder Jesus, schenke mir neu Ehrfurcht vor dir. Und ich habe bisher immer dann Erhörung erlebt, Erhörung dieser Gebete. Und wenn das Wochen gedauert hat, aber es kam wieder so was Spritziges rein, Abwechslung. Ich habe auch äußerlich ein paar Sachen geändert. Ich habe mir meine andere Übersetzung dann genommen, weil ich bei Luther schnell abgeschaltet habe oder die Reihenfolge vertauscht oder mal ganz verschiedene Sachen, dass ich da nicht müde werde. Es gibt ja verschiedene Arten zu loben und man muss nicht alles an einem Tag dann durchziehen. Also so wie wir heute können wir danken und loben und Gott anbeten. Das sind schon drei verschiedene fröhliche Gebetspunkte. Wir dürfen bitten, unsere eigenen Anliegen. Wir dürfen für andere bitten. Wir sagen da Fürbitte dazu. Wir dürfen klagen, wenn wir Kummer haben oder wütend sind auf Gott. Die Hauptsache ist, wir bleiben da mit ihm im Gespräch. Dann gibt es das hörende Beten. Wenn wir eine Frage haben, eine Lebensfrage, dann können wir die Frage Gott stellen und danach schweigen und ein paar Minuten ruhig sein und nach innen hören, ob Gott uns etwas sagen will durch seinen Heiligen Geist. Das ist oft dann so eine leise innere Stimme. Es gibt versenkendes Beten, heißt das. Wenn uns ein Bibelvers wichtig ist und den lesen wir ein paar Mal laut und dann werden wir still und meditieren darüber. Also denken immer wieder darüber nach. Es gibt auch das Sprachengebet. Das wird jetzt am Mittwoch unser Kursthema sein. Da schenkt Gott eine eigene Sprache vom Heiligen Geist, dem er das schenken möchte. Und dann kann man damit Sprache, die die anderen Menschen nicht verstehen, Gott loben. Also möchte euch da Mut machen, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen oder zu gucken, was euch gut tut. 1000 Jahre nach Davids Zeit, da hat Petrus, der Freund von Jesus, auch Sehnsucht ausgedrückt. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das drückt die gleiche Herzensrichtung aus. Zu dir, Jesus, zu dir, du allein, nur du. Und auch wer von euch jetzt noch keine lebendige Beziehung zu Jesus hat, der kann ihn genauso erleben. Da gab es mal eine Begebenheit von einem der ersten Missionare, Paulus, als er in Athen war auf dem Marktplatz und griechische Zuhörer um sich drumherum hatte. Die hat dann ein Gespräch verwickelt. Und dann hat er zu ihnen gesagt, Gott hat diese Welt geschaffen und hat aufgezählt, was er dort alles reingetan hat. Das alles hat Gott getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. Also, wenn ihr Gott noch nicht kennt, ihr könnt rausgehen in die Natur und dort Gott finden oder sehen. Das ist extra gemacht, damit wir ihn suchen. Die Farben, die es jetzt im Frühling hat. Oder wenn ihr im Urlaub seid, die Berge, die Sächsische Schweiz. Es kann Offenheit in unseren Herzen dafür entstehen. Und wer möchte, kann zu Hause im stillen Kämmerlein bitten, Gott, Jesus, zeig mir, ob es dich wirklich gibt, ob du lebendig bist. Ich möchte das wissen. Das ist auch eine Art Sehnsucht haben. Wo finden wir Hilfe? Wo können wir unsere Fragen stellen? Wer gibt unserem Herzen Antwort, Frieden, Lebensfreude oder Liebe? Wir wollen jetzt Lieder singen. Dieses erste Lied, Wohin sonst sollten wir gehen? Und nach dem ersten Lied wäre es schön, wenn zwei oder drei Leute aus dem Saal beten, dass wir Sehnsucht im Herzen bekommen, wieder neu oder ganz neu, Sehnsucht nach Jesus in unseren Herzen, und dann singen wir weiter. Ich würde da einfach sitzen bleiben, und ich freue mich sehr, wenn zwei oder drei laut und kurz beten. Wenn wir nun unseren Teil beigetragen haben, uns ein Stück bemüht und gerungen haben im Gebet, dass unsere Sehnsucht nach Gott in uns feuriger wird, dann kommt der Part, in dem Gott zu uns reden will und in dem er Fragen beantwortet. Das ist in erster Linie das Bibellesen. Es gibt eine Theologin, Dozentin, zum Beispiel auch in Bad Liebenzell, Miham Kim Rauchholz, ihr kennt sie vielleicht von Flyern auch, sie kommt aus Südkorea und hat auf einer Jugendgebetskonferenz vor 2 Wochen Folgendes gesagt, was mich sehr bewegt hat und was Simon zum Beispiel auch ermutigt hat. Jesus ist größer als das Wort Gottes, aber er ist nicht ohne das Wort Gottes. Jesus ist größer als das Wort Gottes, aber er ist nicht ohne das Wort Gottes. Es gibt zwar viele Zugänge zum Glauben, so wie wir heute singen und Lobpreis machen, die Natur erkunden. Das können alles so Hilfestellungen sein, dass wir uns Gott nahen. Aber ohne Gottes Wort, ohne die Bibel ist das unvollständig. Wenn wir beginnen, Jesus lieb zu haben, dann wollen wir ihn auch besser kennenlernen. Da könnt ihr euch so eine Partnerschaft vorstellen, wenn man verliebt ist. Man möchte den anderen freiwillig näher kennenlernen, mehr von ihm erfahren. Man verbringt freiwillig Zeit miteinander. Wir lernen Jesus und Gott nur besser kennen, wenn wir die Bibel lesen, weil dort beschrieben ist, wie Gott ist oder wie Jesus ist. Wir erfahren beim Bibellesen so konkret, schwarz auf weiß, dass wir von Gott angenommen sind, dass wir geliebt werden, Sicherheit erfahren. Und dass er uns ganz nah ist. Versteht ihr? Das können wir lesen und dann glauben. Und dann entwickelt sich unsere Liebe zu Jesus immer mehr. Das ist so ein guter, schöner Kreislauf. Es ist wichtig, dass ihr in eurem Leben an folgenden Punkt und zu folgender Fragestellung kommt, nämlich, wer soll der Herr, also der Chef in eurem Leben sein. Und deshalb ist auch die Überschrift über den zweiten Teil meiner Gedanken, Gott ist Autorität. Wir lesen nämlich in der Bibel auch, welchen Anspruch Jesus hat, wie intolerant er ist, wo er es für nötig hält, dass wir uns ändern, dass wir Schuld ablegen. Wir können überhaupt erst dann erkennen, was wir falsch machen, unsere Sünden erkennen, sagen wir Christen. Ich möchte euch dazu mal ganz kurz was aufmalen. Die schon länger Christ sind, die kennen das aus ihrer kindlichen christlichen Erziehung. Das soll unser Leben sein. Ein mit Zirkel gemalter Kreis. So, das ist der Thron in unserem Leben. Ja, also ein Stuhl. Das nächste Bild kommt hier oben. Das müsst ihr euch jetzt noch. So, in unserem, wenn wir geboren werden, Teenies normal größer werden, dann sitzen wir auf unserem Thron. Heutzutage ist es das schöne Wort selbstbestimmt. Wir führen ein selbstbestimmtes Leben. Das wird heute, ist ja das Ziel vieler Menschen. Ich sitze auf dem Thron und ich kann jetzt überlegen, wie gehe ich mit meiner Familie um? Wen heirate ich, wenn ich eine eigene Familie gründe? Welchen Beruf ergreife ich? Wie handhabe ich die Sache mit Geld? Wofür gebe ich das aus? Mit wem habe ich Sex? Wer sind meine Freunde? In der DDR kannten viele Jesus nicht. Da war die Kirche ganz außen vor. Ihr, die ihr hier seid, ihr habt zumindest Jesus schon mal so in Betracht gezogen. Er gehört vielleicht ganz gut zu eurem Leben, vielleicht regelmäßig auch sonntags. Und dann kommt diese Frage, wer soll der Chef in meinem Leben sein? Das ist der wichtigste Tag oder die wichtigste Phase in unserem Leben, weil sie bestimmt dann, wo wir die Ewigkeit verbringen. Wenn wir zu der freiwilligen Entscheidung kommen, Jesus soll der Chef in meinem Leben sein, der Herr, dann kommt Jesus hier auf den Lebensthron. Und dann ordne ich mich ein. Das ist unpopulär. Ich verleugne mich in manchen Dingen dann selber. Ich kann nicht mehr alle Wünsche ausleben, kann nicht selber ohne zu fragen entscheiden, was ich für einen Beruf habe, mit welchen Freunden ich umgehen soll, mit wem ich Sex habe, sondern dann ist darüber Jesus der Chef. Und ich frage ihn, ist das in Ordnung? Und diese ganzen anderen Bereiche ordnen sich hier drumherum. Und unter dem Strich, es klingt so, als ob man sein eigenes Leben verliert und nur Nachteile hat. Aber unterm Strich sind wir hierfür geschaffen und bekommen, wenn Jesus auf dem Thron ist, eine tiefe Lebensfreude und das Gefühl, jetzt sind wir angekommen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Man hat die wichtigste Frage geklärt. Gott möchte auf dem Thron sitzen. Er möchte die Autorität sein. Und wir gehorchen ihm, wir folgen ihm. Andreas, du darfst jetzt mal was vorlesen.
Darfst du noch anfangen? Natürlich noch was sagen. Passt ganz gut dazu, was Christine gerade gesagt hat. Und zwar Es passt jetzt ganz gut dazu, was Christine gerade gesagt hat, und zwar 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 7. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und ich denke, das sollte eine Mahnung, eine Erinnerung an uns alle sein. Amen.
Ja, das ist ja für die Juden ein ganz wichtiger Vers, ihr so wie Glaubensbekenntnis. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Und da kommt ganz klar zum Vorschein, was Gott für einen Anspruch hat. Neben ihm gibt es nichts, soll es nichts geben. Ihr kennt vielleicht eher das erste Gebot, auch durch Christenlehre und so. Du sollst den Herrn, deinen Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Jesus greift das dann auf und sagt später, das ist das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das erste der 10 Gebote ist das wichtigste. Hört ihr die Ermahnung, die darin liegt, dieses Wachrütteln? Wo fließt denn unsere ganze Kraft hin? Was lieben wir mit ganzem Herzen? Womit beschäftigen sich unsere Gedanken die meiste Zeit des Tages? Auf welchem Bild würdet ihr euch zuordnen? Wo steht ihr? Wo stehe ich? Von ganzem Herzen sollen wir Gott lieben. Mit aller Kraft sollen wir ihn lieben. Und es soll keinen neben ihm geben, auch nicht mein Ego, auch nicht mich selbst. Gott hat eine ehrfurchtgebietende Autorität. Worte, die Gott spricht, die er gesprochen hat in der Bibel, ist es Pflicht für dich, das zu lesen? Oder hast du inneres Bedürfnis, auf Gott zu hören? Lieben wir Gott denn aus Pflicht? Das ist doch keine Liebe. Wenn wir dieses zweite, das obere Schaubild leben wollen, dann können wir uns nicht rausreden mit: Ich habe keine Zeit zum Beten oder ich bin nicht der Typ zum Bibellesen. Ich komme morgens nicht aus dem Bett. Das muss ja nicht morgens sein. Aber es sollte sein und es sollte regelmäßig sein, damit die Liebe wach bleibt. So wie das in der Partnerschaft ist, Liebe macht Arbeit, so ist das auch in der Beziehung zu Gott. Es kostet auch etwas. Aber der Gewinn ist ja um ein Vielfaches größer. Ihr sollt heute nicht weggehen damit, von vorn kam, lest Bibel und setzt euch hin und betet. Sondern mein Wunsch ist, dass ihr ein Bedürfnis bekommt, das zu tun. Dass eure Sehnsucht danach wieder wächst. Und wenn es euch an irgendeiner Stelle schwerfällt, geht zurück bis zu dem Punkt, wo ihr sagt, das ist nur Zwang oder nur Pflicht oder nur christliche Erziehung, dann setzt euch hin und betet dafür, dass das im Herzen anders wird. Oder nehmt euch jemanden noch dazu und betet mit ihm zusammen, bis es freiwillig ist und von Herzen. Und dann wird das ganze Glaubensleben immer wieder erfrischt.